Bernhard, guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Abendgespräch mit Yuval Lapid zum Thema große Worte. Ich hoffe, Yuval wird sich auch noch dazu schalten.
Frau Siedlercheck, Ihr Mikrofon ist aus.
Das ist jetzt ganz blöd. Ohne Mikrofon begrüße ich Sie trotzdem nochmal. Jetzt ist auch Juval da. Hallo Juval, ich habe dich gerade in deiner Abwesenheit begrüßt. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend zu unserem Treffen, zu unserem Workshop, zu unserer digitalen Veranstaltung Große Worte und viel dahinter, biblische Reden im Gespräch. Heute geht es um den Text des sogenannten Deborah-Liedes, also Richter 5, 1 bis 31. Ich begrüße heute nochmal in besonderer Weise den Herrn, unter dem der Name Tobias Steiger steht, der es aber nicht ist. Es ist die Vertretung von Tobias Steiger und wir sind ganz froh, dass Herr Dominik Braun uns heute Abend durch den Abend geleiten wird. Vielen Dank, Herr Braun.
Guten Abend.
Und alle anderen wissen ja schon, hoffe ich, wie es läuft. Wir machen jetzt nicht ganz viel. Ich mache eine ganz kurze Einführung wie üblich. Und ich bin Cornelia Sittlacek, Referentin für Theologie und interreligiösen Dialog bei der katholischen Erwachsenenbildung in Frankfurt. Wir sitzen normalerweise im Haus am Dom. Im Homeoffice sitze ich bei mir zu Hause. Mein großer Kollege und der Referent des heutigen Abends, ich bin eigentlich sozusagen nur Begleitflitter, das ist Yuval Lapide, der wird sich nachher gleich auch nochmal vorstellen. Wie gesagt, heute geht es um, und ich sage, das ist eigentlich sozusagen das Einzige, was ich heute Abend sagen darf. Und danach werde ich einfach Anwältin des Publikums sein. Das heißt, ich möchte Sie jetzt schon bitten, Yuval tendiert dazu, ununterbrochen und ohne Pause durchzureden. Wenn Sie zwischenzeitlich eine Anfrage haben, er wird nie sagen, haben Sie irgendwelche Fragen dazu. Heben Sie bitte die Hand. Also Sie können das entweder so machen, ich habe Sie auf dem Schirm, oder Sie können das über das andere machen. Es gibt da, für alle, die es nicht wissen, ist es zu kompliziert zu erklären. Für alle, die es wissen, wissen Sie, dass Sie unter Reaktion eine Hand heben können. Ich werde versuchen, das alles mal sozusagen im Blick zu behalten. Heben Sie die Hand, ansonsten kommen Sie nicht dran, weil ich werde auch nicht dran kommen, eine Pause, Redepause einzurichten. Deswegen sage ich alles, was ich dazu sagen will, gleich am Anfang. Ich habe dem Juval versprochen, es kurz zu machen. Das Deborah-Lied gehört zu einem meiner Lieblingserzählungen. Deswegen ist es für mich besonders schwierig, es kurz zu machen. Es ist eine
Jawohl,
Parallelerzählung zu dem, es ist also als Lied sozusagen die Prosadichtung zu der Parallelerzählung in Richter 4. Lesen Sie nachher mal zu Hause Richter 4 und vergleichen Sie Richter 4 mit Richter 5 und überlegen Sie, was hat sich verschoben, zum Beispiel bei der Darstellung der Jael und der Tat der Jael. Lesen Sie es einfach. Total spannend. Besser als alles, was heute Abend im Fernsehprogramm angeboten wird. Das Deborah-Lied zeigt, dass Frauen in Israel des sogenannten Alten Testaments bedeutende Positionen wie das Amt einer Heerführerin und einer Richterin einnehmen könnten. Richter, Retter ist eine Doppelkombination, die wir eigentlich vom Richterbuch her sozusagen übernehmen. Theologisch total spannend. Genauso war natürlich es überhaupt keine Frage, dass diese Frauen, die das Retter- und Richterinnenamt innehatten, mit dem Heiligen Geist Gottes begabt wurden, mit dem Geist der Propheten und Prophetinnen. Deborah wird übrigens als Mutter Israels bezeichnet, das wird der Juval Ihnen gleich erzählen. Parallel dazu ist Elia Vater Israels in 2 Könige. Als Mutter Israels kämpft sie, und es wird Sie vielleicht ein wenig erstaunen, wenn Sie das Lied schon gelesen haben oder wenn Sie es noch lesen werden, gegen die Zerstörung des Lebens. Aus der Perspektive einer feministischen Theologie sind in Richter 5 die Frauen Deborah und Jael gezeichnet als Kriegerinnen. Sie sind Kriegerin für Adonai. Die Tat Jaels ist Notwehr, so wird sie in Richter 5 geschildert. Ein bisschen Unterschied zu Richter 4, müssen wir mal gucken. Sie möchte der drohenden Vergewaltigung durch Sisera entgehen und kommt ihm zuvor, indem sie mit einem Pflock seinen Kopf durchstößt. Tiefenanalytisch ganz interessante Parallelen zur Umkehrung einer Vergewaltigungspenetration. Bei der einen passiert das Durchstoßen oben, beim anderen unten. Siseras Mutter selbst beschreibt übrigens, also die des gerade getöteten Heerführers, beschreibt in Richter 5,30 folgende: die Normalität von Verschleppung und Vergewaltigungen im Krieg. Sie verkörpert das Patriarchat, für das der Wert einer Frau unter dem eines Mannes liegt. Deborah und Yael brechen aus diesen Bahnen aus. Das sage ich deswegen, weil ich weiß, dass ich jetzt nichts mehr sagen darf und Yuval dazu, glaube ich, nichts sagen will. Yuval.
Danke, Cornelia. Ich begrüße alle ganz herzlich. Alle. Ich bin in Israel. Ich bin übrigens in dem Bereich mit meiner Frau Deborah, in dem sich das Ganze zugetragen hat. Ich war heute schon den ganzen Tag bewegt, habe viel dazu gelesen, zum millionsten Mal das Thema gelesen. Meine Frau und ich befinden uns in Emek Jezreel. Das ist das ehemalige Nordreich, Samarien, die Jezreel-Ebene. Eine ganz fruchtbare Ebene in Israel, nicht weit von Haifa, nicht weit von Nazareth. Und dort trug sich genau im Gebiet der Stämme Sebulun, Yisrachar und Naftali die Schlacht zu. Das heißt, ich bin wie ein Reporter für Sie heute Abend, direkt aus Israel, 4000 Kilometer Entfernung, und werde berichten von den Erfahrungen, wir sind etwa im Jahre 1300 vor, 1200, 1300 vor, von den Erfahrungen einer ganz großen Frau, die ich sehr schätze, eine große gestandene Frau, die, ich sage es schon, Richterin, Dichterin und Militärstrategin. Richterin, Dichterin, Prophetin und Militärstrategin ist. Ich darf Sie bitten, das schon aufzuschreiben. Das ist eine ganz große Frau, wie die ich heute 4 Lanzen brechen werde. Sie ist Richterin, steht in der Bibel, im Eingang von Kapitel 4. Sie dichtet ein großes, gewaltiges Lied, sprich ihre Abschiedsrede an das Volk. Sie ist eine Militärstrategin. Sie berät Männer, nicht umgekehrt. Sie berät einzigartigerweise ihren Mitstreiter, Barak ben Avinoam, den wir nicht näher kennen, wie er operieren muss gegen die feindlichen Kananäer. Und sie ist zugleich eine große Prophetin. Eine Häufung von Titeln und Ämtern, die wir sonst in der Bibel überhaupt nicht finden. Deswegen fasziniert mich diese Frau Deborah ganz besonders. Deborah bedeutet übrigens, wenn Sie notieren wollen, muss ich ja immer anregen, die Biene. Deborah ist die Biene, ist die einzige Dame in der Bibel, die mit einem sehr markanten Insektennamen tituliert wird. Deborah ist die Biene, weil sie als bienenfleißig und bienenschlau gilt, wenn Sie das notieren wollen. Deborah ist eine bienenfleißige und bienengescheite Frau. Und zusätzlich verkörpert ihr Name auch für ihre wissensdurstigen Zellen im gesamten Körper das Wort, der Wahr. Sie verkörpert in sich ein Anliegen. Es ist die Frau, die das Anliegen Gottes, die Anliegende ist. Sie verkörpert das Davar, die Worte, die Verheißungen, die Übermittlungen Gottes, wie kaum eine andere Persönlichkeit in der Bibel. Wir kennen von ihr leider nur 2 Kapitel. Meine brillante Kollegin Cornelia Siedlacek, die ich sehr, sehr schätze und sehr, sehr liebe. Ich möchte nur nicht, dass Sie da ein Missverständnis haben, wenn ich gebeten habe, sich zurückzuhalten. Das mache ich nicht.
Ich glaube, er wollte gerade sagen, wenn er mich nicht zu Wort kommen lässt, hat das nichts mit unserem Verhältnis zueinander zu tun. Aber dass er eben nicht mehr zu Wort kam, hat offensichtlich etwas mit Gottes Einwirkung zu tun.
Ja, weil Cornelia auf Präzision und auf pünktlichen Schluss leider Wert legt um 21.30 Uhr. Vielleicht kriege ich ja 5 Minuten von dir. Und darum muss sie mich ja sputen, sonst wird Cornelia sehr gereizt. Und das will ich nicht. Ich will diese Cornelia nicht provozieren. Darum muss ich nun schnell arbeiten und werde das auch tun. Kurzum, ich werde heute Abend Ihnen das Lied besprechen. Das Lied eines der ganz frühen Lieder. Streng genommen ist es eine Rede in Gestalt von poetisch-prosaischen Worten. Ich werde es mit Ihnen gründlichst herausarbeiten. Ich könnte daraus 3 Stunden machen. Aber Cornelia wird mich dann sehr deutlich anfahren. Das will ich nicht riskieren. Und darum mache ich das jetzt gerafft in den Minuten, in der Zeitspanne, die ich habe, bis kurz nach 9:30, ganz kurz danach. Ist unter uns heute Frau Claudia Rommerskirchen. Ich habe vorhin mit meiner Schülerin Claudia Rommerskirchen vereinbart, dass sie das kurz runterliest. Claudia, bist du da?
Ja, ist da. Ist anwesend. Claudia
Rommerskirchen. Lies bitte Martin Buber, ich habe das schon meinen Studenten zugesandt, einfach Richter finden. Bitte lies uns allen vor. Und jede kann den Worten der Claudia Rommerskirchen, dieser brillanten Schülerin, zulauschen. Ansonsten, wie gesagt, ich benutze das ja immer. Heute ist ja schon die dritte Sendung. Ich benutze immer Martin Buber, Franzosenzweig. Und das ist im Internet jederzeit abrufbar. Liebe Claudia, lies uns Richter 5 vor.
Deborah sang und Baraks Sohn Abinoams an jenem Tage im Spruch. Da Kriegsglocken sich lockten in Israel. Da ein Volk sich willig herab, segnet ihn. Höret, Könige, lauschet, Erlauchte. Ich, ihm will ich singen, Saiten spielen ihm, Israels Gott. Du, als du ausfuhrst von Seir, schrittest von Edoms Gefild, bebte die Erde, zugleich troffen die Himmel, zugleich zertroffen die Wolken zu Wasser. Die Berge wankten vor ihm, ein Sinai, dieser vor ihm, Israels Gott. In den Tagen Schamgars, Sohn Anats, in den Tagen Jaels stockten die Wanderzüge, die Straßengänger gingen krumme Wanderpfade. Das Bauerntum, es stockte in Israel, stockte, bis du aufstandst, Bora, aufstandst eine Mutter in Israel. Hat Gott sich neue erwählt, dann streitet er um die Tore. Ward etwa Schild und Lanze ersehen unter 40.000 Israels? Mein Herz den Führern Israels zu, den sich Willigenden im Volk, segnet ihn. Die ihr lohfarbene Eselinnen reitet, die ihr auf Prunkröcken sitzet und die ihr des Wegs euch ergeht, berichtet's. Horch, Taktschlagende zwischen den Tränken. Dort wechselsagen sie seine Bewährungen, Bewährungen an seiner Bauernschaft in Israel. Schon stiegen sie zu den Toren herab, sein Volk. Erwache, erwache, Deborah, erwache, erwache, beriet's im Gesang. Auf, Barak, fange deine Fänger, Sohn Abinoams. Schon steigt hinab der Rest mit den Edlen des Volks. Du, steig hinab mir unter den Helden. Von Ephraim her an Amalek ihre Wurzeln, dir nach, Benjamin, hintan deinen Volksleuten. Von Machir stiegen Führer hinab, von Sebulon Lenker mit des musternden Stab. Die Oberen in Yisachar mit Worra, wie Yisachar, so der Barakstamm, in die Ebene gestreckt ihm zu Füßen. In den Aufspaltungen Rubens gab es Herzensführungen groß. Warum saßest du zwischen den Pferchen, um die Herdenschalmeien zu hören? Bei den Aufspaltungen Rubens gab es Herzensspürungen groß. Gilad, gut wohnt er über dem Jordan. Und dann, warum gastest auf Schiffen er? Asher blieb sitzen am Meeresgestad. Gut wohnt er bei seinen Buchten. Aber Sebulon, Volk, seine Seele verschmäht zum Tod. Aber Naphtali, auf den Höhen des Feldes. Könige kamen und stritten, schon stritten Kanaans Könige in Taanach an den Wassern Megiddos. Sie erlangten nicht Silbergewinn. Vom Himmel her stritten die Sterne, von ihren Bahnen her stritten sie gegen Sisera. Der Bach Kishon spülte sie fort, der Urzeitbach, der Bach Kishon. Wegs voran, meine Seele, im Sieg. Schon stampfen die Hufe der Rossmacht vom Galopp, Galopp ihrer Recken. Fluchet Meros, spricht sein Bote, fluchet, fluch seinen Sassen, denn nicht kamen sie ihm zu Hilfe unter den Helden. Gesegnet vor Weibern Jael, Chabas Weib des Kenitas, vor den Weibern im Zelt gesegnet. Wasser heischte er, Milch gab sie, in der Schale für Edle reichte sie Sahne. Ihre Hand, sie streckte sie zum Pflock, ihre Rechte zum Arbeitsstampf. Sie stampfte auf Sisera, zerschmettert sein Haupt, zerspellt durch Haut seine Schläfe. Zwischen ihren Füßen bäumte sich, sank er, lag. Zwischen ihren Füßen bäumte er, sank. Wo er sich bäumte, da sank er, vernichtet. Durchs Fenster lugte ächzend Siseras Mutter durch das Gitter. Weshalb säumt sein Gefährt zu kommen? Weshalb zögert seiner Fahrzeuge Rasseln? Die klügsten ihrer Fürstinnen antworten ihr, auch sie selber erwidert sich ihre Sprüche. Müssen sie nicht Beute finden, verteilen, einen Schoß, zwei Schoße auf den Kopf eines Wehrmanns, Beute bunter Tücher für Sisera, Beute bunter gewirkter Tücher, ein Bund doppelt gewirktes für meinen Hals, Beute? So müssen schwinden all deine Feinde, du, aber die ihn lieben, sind wie die Sonne ausfährt in ihrer Heldenwehr. Dann rastete das Land 40 Jahre.
Danke, Claudia Ruchana Romaskeli. Ein gewaltiges Lied, eine gewaltige Rede. In Form, ich kann es Ihnen auf Hebräisch nur schwach rüberbringen, weil die Sprache des Hebräischen so gewaltig ist. Sie sehen ja Martin Buber, Sie haben es eben gehört aus dem Munde von Claudia Ruchana Romaskirchen. Es ist so ein faszinierendes Hebräisch. Und es sind darüber schon Doktorarbeiten geschrieben, die besondere Ausprägung des Hebräischen, des Liedes der Bura verglichen mit dem Lied des Mose und dem Lied der Miriam. Es ist eine Faszination, wirklich eine ganz große Faszination. Und ich möchte Ihnen auch meine Gefühlsauffallung hier in dem Gebiet, in dem ich sein darf, vermitteln, weil ich es hier hautnah erleben darf, was Deborah im Kampf etwa, wie gesagt, 1200, 1300 vor, gegen die feindlichen Kananäer, heute würde man sagen feindliche Palästinenser, die uns das Leben, uns Juden zur Hölle machen, zur Tyrannei, erlebte. Ich will in wenigen Worten, damit ich nicht über die Zeit hinausstiege, einen Satz erwähnen, der mir besonders am Herzen liegt, das heißt sogar drei, an denen ich meine Rede aufbauen werde. Ersten Satz 12, den wir eben von Claudia hörten. Erwache, erwache, Dvora, erwache, erwache, bereits im Gesang. Ganz kurz auf Hebräisch. Uri, uri, Dvora, uri, uri, shabridir, dabrishir, dabrishir. Allein diese Worte sind so konzentriert im Hebräischen. Die Buber, wie gesagt, wie er selbst ja betont, in sehr holprigem Deutsch, das heißt, es war das beste Deutsch, das ihm zur Verfügung stand vor 50, 60 Jahren, aber es ist verglichen mit dem Hebräischen immer noch blass, nicht weil Buber es nicht konnte, sondern weil die deutsche Sprache es nicht besser wiederzugeben vermag. Hier haben wir eine Frau, und das ist außergewöhnlich, und das ist gerade für das feministische Herz von meiner Freundin Karoline Sidacek gedacht und auch für Sie Frauen heute Abend unter uns. Ich sehe ja, wir sind 15 Menschen und ich hoffe, dass in der Aufzeichnung 500 Menschen zuhören werden. Ich werde das ja verbreiten in ganz Europa, sobald ich von unserem Kollegen den Link bekomme. Hier haben wir eine Frau, ich betone eine Frau, nicht ein Mann. Für einen Mann ist das nichts Atypisches, nichts Typisches, aber für eine Frau ist es schon atypisch. Zur Zeit der Bibel wohlgemerkt. Wenn eine Frau sich selbst in den Vordergrund dermaßen positioniert, ohne überheblich zu sein, sondern indem sie sich ihrer Größe bewusst ist. Sie sagt sich selbst, wir wissen nicht, ob das ihr zugesprochen wurde, Vers 12, oder ob sie selbst sich zuspricht, erwache, erwache, Deborah, erwache, dreimal. Das ist eine Sonderkonstellation in der Bibel, die beispiellos ist. Eine Person ruft sich selbst auf in einer Stunde größter Bedrängnis im Jahre 1213 davor. Wir sind in Zentralisrael, das heißt Zentral bis Nordisrael, und dort sind ekelhafte, feindliche Kananäer, die das Land vernichten wollen. Total vernichten wollen. Die waren damals noch nicht ausgerottet. Die waren in Stadtstaaten verteilt. Yabin Melech Hazor, Yabin, der König von Hazor, wie Cornelia vorhin zu Recht sagte, steht beschrieben in Kapitel 4. Kurzum, ein feindliches Lager eines Konglomerats von kananäischen Kleinvölkern, die sich zusammenscharten, um Israel, das werdende Israel, das noch in einem Vielvölkergemisch lebte, zu vernichten. Und sie sagt sich selbst, respektive zitiert Menschen, die damals sagten, erwache, Deborah, erwache, komm in die Gänge, sei du die Frau, die uns rettet im Angesicht dieser territorialen Übermacht, der wir ausgesetzt sind. Erwache, bereits im Gesang. Das heißt, wir haben ja vorhin festgehalten, der Kampf ist schon vorbei. Und sie sagt sich selbst, beziehungsweise kriegt das mitgeteilt von anderen, du musst im Gesang, in einem großen Epos, dokumentieren, was du erlebt hast und was du zustande gebracht hast durch den Sieg, den sie ja primär, ich betone ganz klar Hochdeutsch, sie hat den Sieg errungen. Sie hat diesen Herrn Barak, der ja genannt wird, motiviert und inspiriert, den Kampf zu führen gegen die Kananäer mit den eben genannten Städten hier im zentralen Bereich Israels. Zentralbereich heißt Emek Israel, die Jezreel-Ebene und die Region, die bis in das Karmelgebiet reicht. Das allein schon, dieser Satz 12, ist ein, nennen wir es mal so, ein Musterdurchbruch, heute würde man sagen, ein Paradigmenwechsel aus der Sicht einer gewaltigen Frau, der hervorragend ist, den ich wirklich nicht deutlich genug loben kann, weil ich gerade die Frauen unter ihnen und die Frauenrollen revidierenden Menschen unbedingt inspirieren möchte, so sehen wir in einem frühen Stadium der Bibel. Wir haben es im Buch der Richter zu tun, das ist das siebte Buch der Bibel. Es ist noch nicht ein fortgeschrittenes Stadium der Bibel, sondern es ist das siebte Buch der Bibel. Wir haben die Bücher Mose, wir haben das Buch Josua und nun haben wir das Buch Richter. Es ist das siebte Buch der Bibel von insgesamt 24 Bänden, die die Heilige Schrift, das sogenannte Alte Testament, enthält. Und in einem siebten Buch, in einem Zustand, in dem das Land Israel gerade erst okkupiert wurde durch Josua, das heißt, die endgültigen territorialen Festlegungen sind noch nicht gänzlich abgeschlossen. Ganz kurz ein Rekurs, das Buch der Richter thematisiert die sehr spannungsgeladenen Verteilungen der verschiedenen Stammesgebiete auf die 12 Stämme. Es gibt enorm viele Stammesfäden, Sie haben sie in dem Lied gerade gehört, die Stämme streiten miteinander. Deborah ist eine sehr massive, eine militante Frau, die sowohl im körperlichen Bereich als auch im spirituellen Bereich sehr deutlich wird und bestimmten Stämmen Vorhaltungen macht, nicht in diesem Kampf gekämpft zu haben, zum Wohl des gesamtjüdischen Volkes, als auch Stämme hervorhebt, die gekämpft haben. Diejenigen, die sie hervorhebt, sind Naphtali, Sebulon und Issachar. Das waren überwiegend hier, wo ich gerade mit Deborah vereinen darf, mit meiner Gattin Deborah, im Norden sehr massiv sich einsetzenden Stämme für die Vertreibung und Vernichtung dieser Kananäer unter Herrn Jabin und dessen Militärstrategen Sisra. Und sie kritisiert Stämme, die sich dem entzogen, wie zum Beispiel Manasse und Ruben. Eine ganz klare Frau, die keine Scheu hat, einerseits sich selbst in den Himmel hochzuloben. Ich sage es mit deutlicher Provokation, weil ich das am Text fundieren kann. Eine Frau, die sich sehr deutlich lobt, erwache. Ich bin eine große Frau, sagt sie von sich. Cornelia hat sie vorhin sogar erwähnt. Ist die einzige Frau, die von sich selbst sagt, ich bin die Mutter in Israel. Vorhin hat Cornelia den großen Mann Elia erwähnt, von dem gesagt wird, er sei der Vater Israels. Aber hier haben wir eine Frau, die sich selbst als Mutter bezeichnet. Den Unterschied möchte ich unbedingt hervorheben. Elia wird von seinem Nachfolger Elisha Vater in Israel genannt. Hier haben wir es mit einer Frau zu tun, wenn Sie so lieb sind, das zu notieren oder sich zumindest zu merken, die sich selbst als Mutter in Israel bezeichnet. Beispiellos. Sie ist sich ihrer Größe, einer Mutterrolle, einer Vereinigungsfigur in einem noch zerrissenen, gespaltenen, nach Identität und Einheitlichkeit suchenden und ringenden Israel bewusst. Und darum liebe ich diese Frau und ich habe, das darf ich Ihnen anvertrauen, meine Frau, die ursprünglich Protestantin war und zum Judentum übergetreten ist, vor etwa 15 Jahren, angetragen, diesen Namen zu bekommen, weil diese Frau mich schon von jeher in der Zeit, in der ich in Israel aufwuchs, faszinierte. Meine Frau ist gebürtige Barbara und ich durfte ihr, weil sie diese große Gestalt mustergültig verkörpert, meine Frau Deborah, ich durfte ihr diesen Namen antragen. Seitdem ist sie für 15 Jahren auch amtlich dokumentiert als Barbara Deborah Lapide, die Frau an meiner Seite. Kurzum, ich habe ihr diesen Namen zugeordnet, den ordne ich nicht jedem Menschen zu, wiewohl ich gerne jüdischen Namen vergebe, weil nur diese, meine Gattin, diesem Ideal einer Frau, die Weisheit, Militanz und radikale Entschiedenheit, ich darf wiederholen, Weisheit, Militanz und radikale Entschiedenheit verkörpert. Eine solche Frau gibt es nicht, noch einmal in der ganzen Bibel. Eine Frau, die von sich selbst sagt, ich bin als Mutter in Israel aufgestanden, in einer bitteren Not, in der die Menschen völlig verzweifelt waren, völlig orientierungslos waren. Das ist Vers 7. Das Bauerntum, es stockte in Israel, will Deborah sagen. Das heißt, es gab keine Bewegung, es gab keine Entwicklung. Menschen waren voller Panik, will sie sagen. Menschen waren verunsichert durch die Kananäer. Menschen trauten sich nicht mehr aus ihren Häusern, bedingt durch die Okkupation, zu Deutsch durch die Besatzung der Kananäer, hier in Zentral- und Nordisrael. Das ganze Land, das ganze Wirtschaftsleben, das ganze soziale Kommunikation stockte, Vers 7, Kapitel 5, bis du aufstandest, Deborah, aufstandest eine Mutter in Israel. Ich bin sicher, dass dieser Satz, den sie hineinwebt in dieses ihr Lied, in diese ihre Rede, natürlich ihrer Überzeugung entspricht. Und selbst wenn sie das zitiert hat, wir wissen nicht, von wem sie zitiert hat, ist sie davon natürlich überzeugt. Denn jemand bringt ja nur in sein Lied, in seine große Verkündigungsrede das hinein, wovon er überzeugt ist. Also ich darf wiederholen, gerade für unsere liebe Cornelia, meine Freundin Cornelia und meine Kollegin Cornelia, eine Frau, die von sich selbst sagt, ich bin eine Mutter in Israel. Und sie ist davon überzeugt, dass sie diese Mutter ist. Sie nennt sich selbst ja, bis du aufstandest. Und das Du ist auf sich selbst bezogen, nach einer bestimmten Auslegung, die ich verfolge. Sie spricht sich das selbst zu. Und zwar in Verdoppelung. Das ist ein typisches Kennzeichen großer, selbstbewusster Autoritäten, wenn sie ihre Worte, ihre Bezeichnungen verdoppeln, nicht weil sie dement sind, sondern weil sie das betonen wollen. Das ist ein Charakteristikum großer Dichtung in der Bibel. Bist du aufstandest, Deborah? Bist du aufstandest, eine Mutter in Israel?
Das ist selten. Lieber Jubal, so ganz kurz nur, ich sage ansonsten wirklich nichts mehr. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo es mich einfach nicht mehr hält. Also theoretisch, ich schreibe meine Kommentare dazu in den Chat, da können Sie nochmal gucken, weil ich natürlich nicht ganz konform gehe, egal wie feministisch Juval auftreten mag oder so. Es geht auch einfach so ein bisschen darum, dass man sagt, also theoretisch geht man davon aus, also mittlerweile geht man einfach davon aus, dass ich schreibe es in den Chat. Ich weiß, du fällst mir sonst sowieso ins Wort, ich darf nichts sagen, also rede einfach weiter. Das ist so im patriarchalen System, mach weiter.
Ja, Cornelia, du kannst ja zum Schluss gerne, wenn ich fertig bin, noch dein Abschlussvotum sagen.
Aber damit ich
fertig. Nicht den roten Faden verliere.
Cornelia, lass mich bitte
den roten Faden, Faden nicht verlieren. Ich möchte wirklich, dass unsere Zuhörer und Zuschauer ein Maximum profitieren. Kurzum, sie ist eine Frau, die von sich überzeugt ist, in der richtigen Stunde das Richtige getan zu haben. Eindeutig. Eindeutig. Und ich denke, ich bin Jude und ich habe ein besonderes Recht, um sehr hochdeutsch zu sprechen, mein Judentum zu vermitteln, im Gegensatz zu christlichen Theologen, die sich darin nicht so gut auskennen. Das sage ich in aller Schärfe. Ich bin ein Jude und ich habe jahrelang studiert und promoviert und auf meine Habilitation geschrieben über große jüdische Gestalten. Und ich denke, ein Jude kann sich besser im Ersten Testament auskennen als jeder Christ auf dieser Erde. Das möchte ich in aller Schärfe aussprechen. Gut, es geht weiter in Vers 12, das haben wir ausgesprochen. Den Hebräischen, dass man ganz klar beim Namen, sie erwacht zu einer neuen Bewusstseinswerdung im Lande Israel. Ich wiederhole, erwache, erwache, Deborah, erwache, berät's im Gesang. Das heißt, sie weiß, das Land hat die Situation, hat die Gelegenheit verschlafen, mit Gottes Hilfe eine Erneuerung, notieren wir bitte, durchzuführen. Sie ist sich dessen sehr wohl bewusst. Und das ganze Lied, halten wir bitte fest, geht darum, Gottes Intervention.
Ich habe nichts gemacht.
Geschehen zu Könige sind natürlich die Könige der umliegenden Länder. Sie sind aufgerufen, über dieses ihren Lobpreis zu denken. Und sie möchte, dass sie alle zuhören, wie sie singt, wahrscheinlich Seitenspiel ist gemeint, wenn sie nach ihrem Leben oder in Gestalt anderer Menschen ihm etwas vorspielt, nämlich den Israels Gott. Das heißt, wir notieren bitte, es ist in erster Linie, wenn Sie wollen, ein Psalm in der Tradition König Davids, den eine Frau schreibt, längst bevor König David lebte. Ich darf wiederholen zu Ihrer Aufzeichnung, damit Sie ganz stark davon profitieren, was ein Jude Ihnen zu sagen hat. Ich möchte ganz deutlich betonen, dass ich ein Jude bin und ein Recht habe, gegenüber jedem katholischen und evangelischen Ausleger als Jude besser die Bibel zu kennen, weil ich die Muttersprache der Bibel besser kenne als jeder katholische und jeder evangelische Theologe. Das ist in sehr klarem Hochdeutsch. Kurzum, sie tritt auf und singt vor ihm, dem Gott Israels. Und nun geht sie weiter und sagt, du, als du ausfuhrst von Seir, sie spricht mit Gott, notieren wir. Sie spricht mit Gott und betont die Größe Gottes dem Volk gegenüber. Sie betont ihre Gott zusteht die Größe. Die Berge wankten vor ihm, ein Sinai dieser vor ihm, Israels Gott. Sie kann es nicht oft genug betonen. Sie notieren bitte in Vers 3 am Ende und Vers 4 am Ende, es geht um Israels Gott. Und Israel ist die Bezeichnung für das Kollektiv des jüdischen Volkes. Und in diesem Kollektiv fühlt sie sich zugehörig. Warum betont sie, dass es Israels Gott ist? Sie betont es deshalb, das wissen sehr wenige Christen, aber ich möchte sie damit beschenken. Sie betont Israels Gott, weil Israel die zentrale Figur ist, in die das jüdische Volk, hineinwächst. Sie möchte die zentrale Funktion des Judentums hervorheben, nämlich wir sind alle ein Volk Israels. Das Volk Israel muss geeint werden, das Volk Israel muss zementiert werden und es ist noch nicht zementiert genug. Und darum betont sie, Israels Gott ist der Gott, der allen zusteht. Es gab damals leider, können Sie notieren, Synkretismus. Ich hoffe, Sie notieren fleißig und sind sehr konzentriert bei der Sache. Am Ende kann Cornelia Siedlatscher gerne noch ein Votum abgeben, aber bitte nicht mir ins Wort fallen. Das ist für mich nicht akzeptabel. Der Gott Israels ist der Gott, der diese gesamten 12 Stämme eint. Und in der Zeit, in der es diese Spannungen gibt, in der die einzelnen Stämme noch nicht geeint sind unter diesem einen Gott, tritt sie auf und bittet darum, diesen einen Gott, der das ganze Volk ja aus Ägypten führte und der dieses ganze Volk ja unter sich einte beim Auszug aus Ägypten und bei der Landnahme in den Vordergrund zu stellen. Darum betont sie deutlich, in Vers 8 hat Gott sich neu erwählt, dann streitet er um die Tore, ward etwas Schild und Lanze ersehen unter 40.000 Israel. Das ist ein ganz schwieriger Satz für professionelle Kenner und ich verkehre wirklich mit potenten Juden in dem Land. Ich habe die Rede gründlich vorbereitet, von der sie hoffentlich profitieren werden. Wir streiten uns ein, wir diskutieren, was meint die große Frau, die große Deborah, wenn hier steht, hat Gott sich neue erwählt. Dann streitet er um die Tore, macht etwas Schild und Lanze ersehen unter 40.000. Der Schlag ist sehr schwierig. Nicht nur für Katholiken und Protestanten, sondern insbesondere für Juden, die sehr perfekte Linguisten sind. Hat Gott sich neu erwählt? Der Satz kann auch umgekehrt bedeuten. Haben sich die Menschen einen neuen Gott erwählt? Martin Buber favorisiert die Übersetzung, hat Gott sich neu erwählt. Das heißt, hat Gott eine neue Gesellschaft gewählt? Hat Gott neue Menschen gewählt, die bereit sind, mit ihm gemeinsam ein neues Israel zu organisieren. Ein Israel, das mit Hilfe von 40.000 Menschen, die rekrutiert werden müssen, die Symbolik von 40 lassen wir gerade weg, sonst wird die Zeit deutlich überzogen, ein neues Land aufbauen wollen. Das heißt, es geht ihr ganz klar nicht nur darum zu kämpfen gegen die feindlichen Kananäer, sondern sie ist der Typ von Frau einzigartigerweise in der Bibel, der Gott als den großen nehmen wir es mal so, als den großen Unterstützer. Vom Himmel her stritten die Sterne, von ihren Bahnen her stritten sie gegen Sisra. Ein brillanter Satz, der dokumentiert, und das wird gerne überlesen, Gott streitet durch die Konstellation der Sterne. Das hat nichts mit Magie zu tun, sondern mit Astronomie, nehmen wir es mal mit Astronomie, die damals durchaus theologische Dimensionen hatte. Gott streitet vom Himmel und von ihren Bahnen her stritten sie die Sterne gegen Sisra, gegen den Militärkämpfer der Kananäer. Das heißt, sie pointiert immer wieder, wenn sie so lieb sind, das zu notieren, die Theozentralität oder die Theozentrik des Geschehens in diesem massiven Kampf im gesamten Zentral, im gesamten Nordisrael. Gottes Beistand, Gottes Entschiedenheit für sein Volk einerseits und die Entschiedenheit des Volkes, sich Gott beizugesellen. Und jede innere Zerstrittenheit, zumindest in vielen Stämmen, nicht die gesamte Zerstrittenheit, aber die Zerstrittenheit der verschiedenen Stämme, die ich Ihnen ja nannte, zum Beispiel Zebulun und Naphtali in Israel zu beheben, die hat dazu geführt, dass die Sterne, wenn Sie so wollen, das gesamte Universum auf der Seite der Juden stand. Und Details dazu, haben wir ja vorhin schon gesagt, stehen in Kapitel 4. Und der Bach spülte sie fort. Der Urteil macht schon die Sätze dann in 21. Sie betont deutlich, wenn Gott seine Naturkräfte, und das wird ja in Kapitel 4 thematisiert, nicht eingesetzt hätte, wären zum Beispiel nicht Überschwemmungen seitens des Gishon, der vor meiner Haustür fließt, wären diese Überschwemmungen nicht rechtzeitig durch bestimmte Sternenkonstellationen eingetreten, dann wären, wie Kapitel 4 es sagt, nicht die Menschen ertrunken in den Schlammmassen, eben hier in der zentralen Region Israels, wodurch es zu einem Sieg kam zugunsten der Juden und zu Ungunsten der Kananäer. Das heißt, sie weiß sehr wohl, es geht nicht in erster Linie darum, Macht an den Tag zu legen, Waffen in die Hand zu nehmen, sondern es geht primär darum, Gott zu vertrauen, der uns zum Beispiel durch die Frau, am Ende wird ja die Frau Jael gewürdigt, eine uns unbekannte Frau, die auf einmal erscheint, wie ein Deus Ex Machina, eine große Frau, die einem kleinen Stamm angehört, der justament, das wird ja auch in Kapitel 4 beschrieben, gegen den feindlichen Aggressor eintritt und ihn zu Fall bringt, durch eine, nennen wir es mal sexuelle, nennen wir es durch eine taktische Verführung, die ihn zum Fall bringt. Und das beschreibt sie auch sehr deutlich, sehr befriedigend stellt sie fest, dass er durch ihre List, die List einer Frau, die sie ja schon am Anfang in Kapitel 4 angekündigt hat, ihrem Mitstreiter Barak, zu Fall kommen wird. Das heißt, sie weiß sehr wohl, ich bin eine Frau und ich bin als Frau eine Person, die sich hocharbeiten muss. Natürlich war damals, ich habe es ja vorhin gesagt, dass die Stellung der Frau in der Gesellschaft noch nicht mit Ämtern versehen. Ich darf wiederholen, die Stellung der Frau war noch nicht mit Ämtern durchsetzt. Das heißt, es gab die Prophetin Miriam, eine relativ blasse Person, und dann gab es die große Richterin Deborah, die, wie gesagt, eine Richterin war, zu der Männer gestandene Mannsbilder bildeten, um von ihr richterlichen Beistand zu bekommen. Diese Ämterhäufung, nämlich Richterin, Dichterin, Strategin und Prophetin, haben wir einzigartigerweise bei dieser Dame. Und sonst kommt das ja gar nicht mehr vor. Diese Häufung von Ämtern, diese Qualitäten einer Frau sind sonst in der Bibel, wiewohl es durchaus noch weitere große Frauen gibt, nicht mehr zu verzeichnen. Und sie muss sich um diese Ämter durchaus bemühen. Das sehen wir anhand der Formulierungen, die sie benutzt. Sie benutzt durchaus Worte, die sehr gewalttätig sind. Sie beschreibt zum Beispiel sehr erfüllt über den Tod, von dem Tod des Sisra durch die Frau Jael. Es befriedigt sie kolossal, dass er zunichte gebracht wurde. Sie markiert das nicht mit einem kurzen Satz, sondern wir haben es ja vorhin von Cornelia gehört, er bäumte sich, er sank. Zwischen ihren Bäumen bäumte sich, er sank. Das heißt, sie beschreibt es mit epischer Breite in Satz 27, durch Häufung von Beschreibungen, die an sich nicht nötig wären, die an sich in einer Prosadichtung der Bibel in dieser Intensität, dreimal das Wort sank und dreimal das Wort er bäumte sich, nicht nötig wären. Das heißt, sie bezieht eine ganz große Genugtuung, können wir bitte notieren, aus der Tatsache, dass eine unverhoffte Frau von Gott uns geschickt wurde, sprich uns, dem jüdischen Volk, damit das jüdische Volk einen Sieg erlangt, mit dem es nicht gerechnet hat. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine Perle schenken, von denen ich denke, dass manche Christen sie nicht wissen. Wer von Ihnen weiß, was das Wort Jael bedeutet? Von jeder kennst du die Bedeutung des Wortes Jael? Darf ich dich jetzt mal ganz konkret hochdeutsch fragen?
Ich werde deinen Teufel tun jetzt und heute außer dem Abschlusswort noch etwas sagen. Vielen Dank.
Ja, das heißt, ich will Ihnen sehr klar im Hochdeutsch bestimmte Defizite christlicher Teilnehmer durchaus beim Namen nennen und sie natürlich aufstocken. Das Wort Jael für bibelfeste Juden, die ich bin und der ich Sie ja beschenken möchte, Jael ist die Nutzenstiftende. Wenn wir ganz klar miteinander sprechen, und ich verkehre ja mit gebildeten Menschen, die Sie sind, möchte ich Sie beschenken, indem ich Ihnen sage, Jael hat eine tiefe etymologische Bedeutung. So wie wir vorhin sagten, Deborah hat eine Bedeutung. Deborah ist die Bienenfleißige. Deborah ist zugleich die Wortmächtige, haben wir vorhin notiert. Das will die Bibel transportieren. Das ist schon sehr löblich, so etwas zu wissen. Sehr hochdeutsch gesprochen. Sie merken an meiner Gereiztheit, dass ich Ihnen sehr klar vermitteln möchte, wer wirklich Kompetenz hat, nämlich ich als Jude. Ich bin hier im Land, ich verkehre in besten Universitäten und ich möchte Ihnen mein bestes Wissen vermitteln. Und darum bitte ich Sie auch, das zu würdigen. Das sage ich heute in schärfstem Hochdeutsch. Das heißt, Jael ist eine sehr klare Frau, eine nützliche Frau, eine nutzenspendende Frau. Wir notieren bitte. Sie ist eine nutzenspendende Frau. Eine Frau, die mit ihrer Weisheit, mit ihrer Kompetenz einen Nutzen stiftet, von dem das Volk es nicht erwartet hat. Und das will sie durchaus dokumentieren. Auch mit ihrer Schärfe gegenüber der Mutter des Sisra drückt sie eine Polemik aus, die ihr sehr am Herzen gelegen ist. Sie sehen, sie kann sehr wohl austeilen zwischen Lob. Sie lobt den Barak, übrigens Barak, auch zu ihrer Bildung. Ich denke, das schadet nicht, wenn man das mal gelernt hat. Hebräische Begriffe sind durchaus sehr wichtig. Barak ist der Blitz, ist der Donner. Das heißt, der Barak, ihr Mitstreiter, ist wie ein Blitz. Übrigens passt in die Thematik der Naturgewalten. Ein Blitz, den Gott schickt, damit es zu einer Veränderung in Israel kommt. Ich darf für ihre Bildung, die mir sehr gelegen ist, 10 Ausrufezeichen, betonen, auch der Mann, mit dem sie kooperiert, der Militärstratege, der Kämpfer, hat einen bezeichnenden Namen, der in das Gesamtgeschehen, wenn man natürlich sich etwas die Mühe macht, Hebräisch zu kennen, 10 Ausrufezeichen, sehr deutlich ausgesprochen, bedeutet, Gott schickt uns Naturkräfte. Gott schickt uns auch in Menschengestalt verkörperte Naturkräfte, so Barak, so Deborah, die Biene, so Jael, die Nützliche, die Nutzenstiftende, die das Schicksal des jüdischen Volkes wenden. Das drückt das Trio, sagen wir mal so, das Dreiergespann zwischen Deborah, Jael und Barak aus. Und zum Schluss rechnet sie ab, auch sehr suffisant, auch sehr behäbig, nämlich die Mutter Sisras. Wir können uns natürlich fragen, was hat die Mutter Sisras damit zu tun? Cornelia hat zu Recht vorhin schon die Polarisierung erwähnt, nämlich einerseits die Mutter Deborah, andererseits die Mutter Sisera. Und als Antitypus des guten Menschen, der guten Mutter, die Deborah darstellt, die sie ja selbst sich als solche bezeichnet, wird hier die Antimutter dargestellt, eine Frau, die sie gar nicht kennt. Sie kennt sie ja gar nicht. Sie hat sie ja nie gesehen. Die Mutter Sisra ist eine völlig marginalisierte Person, liebe Freunde und Freundinnen des jüdischen christlichen Gesprächs, die besonders Juden würdigen, gerade jetzt in einer Zeit, in der es Juden in der Ukraine sehr schlecht geht, sage ich in sehr scharfem Hochdeutsch. Sie merken, dass ich sehr deutlich werde. Wir leben in einer Zeit, in der ich die Rolle der Juden und die Rolle von uns Juden als kompetente Gesprächspartner sehr hoch aufwerten möchte. Ganz klares Hochdeutsch. Diese Rolle der Frau ist für sie sehr wichtig, aber sie sehen auch, die Mutter von Sisra spielt ihr keine besondere Rolle. Sie kennt sie ja gar nicht einmal. So dass wir, und ich habe mit Kollegen für sie heute gesprochen, mit universitären Menschen, um ihnen eine Freude zu machen, warum wird sie so abgewertet? Sie hat damit überhaupt gar keinen Kontakt. Auch mit Jael hat sie keinen Kontakt, aber Jael ist ja die Frau, die sie ja lobt. Sie lobt sie über den grünen Klee hinaus. Eine Frau lobt eine andere Frau und ist hingerissen von ihrer Treue dem jüdischen Volk gegenüber, obwohl sie selbst keine Jüdin ist. Frage, warum ist sie so wirklich bissig, scharf und abweisend gegenüber dieser Mutter, die sie lächerlich macht, indem sie ja ihnen sagte, das hat auch eine leicht sexuelle Konnotation, sie müssen sie nicht Beute finden, verteilen einen Schoß. Schoß ist natürlich das weibliche Geschlechtsorgan. Zwei Schoße auf dem Kopf des Wehrmanns. Das heißt, sie wird lächerlich gemacht. Nachdem sie nur das Interesse hat, wann kommt Sisera, den Namen werde ich Ihnen auch gleich erklären, wann kommt Sisera zurück, bringt fette Beute, um schöne Frauen Genitalregionen zu schmücken. Sie wird sehr sexuell derb, so wie wir vorhin auch sagten, bei der sexuellen Konnotation des Mordes an Sisera kommt hier auch eine sexuelle Konnotation. Darf ich Sie ganz hochdeutsch bitten, aufzuschreiben. Sie können nur profitieren von meiner Kompetenz, von der ganz deutlich profitiert. Das muss einmal hochdeutsch ausdrücken. Das heißt, die sexuelle Konnotation in der Abfälligkeit, notieren wir bitte, in Vers 30, in der sie mit der Mutter Sisras abrechnet. Und diese Abfälligkeit drückt aus, nach meiner Rücksprache heute mit potenten Professoren, meinen Kollegen hier in Israel, dass sie ihre Rolle so sehr in den Vordergrund stellt. Das heißt, sie will sagen, ein Mensch, der für sein Volk dermaßen kämpft, muss kontrastiert werden für einen Menschen, der die Größe des Volkes Israel in keiner Weise erkennt. Sie macht sie wirklich nieder. Sprechen wir es ganz hochdeutsch aus. Sehr hochdeutsch. Sie macht die Frau nieder, sie erniedrigt sie. Sie freut sich nicht nur daran, dass diese Frau ihren Sohn nicht mehr erleben wird. Die Mutter Sisra steht ja am Fenster in ihrer Vision und wird den Mann ja nicht erleben. Und sie karikiert sie, sie entblößt sie auf eine Weise, die ich laut Kollegenrücksprache und natürlich nach meinem eigenen Votum dahin deute, dass ihre Unfähigkeit, für das jüdische Volk zu dienen, ein Einsatz der Menschlichkeit an den Tag zu legen, im Angesicht dessen, dass ja das Land Israel dem Judentum versprochen wurde. Sie wissen ja, das darf ich kurz in Ihre Erinnerung aufrufen, in Ihr Gedächtnis, liebe Freunde und Freundinnen der katholischen Erwachsenenbildung Limburg. Es geht hier darum, Gott hat dem jüdischen Volk versprochen, dass das Land Israel den Juden zusteht. Ich wiederhole, sehr hochdeutsch für Sie, zu Ihrer Bildung, von der Sie ja nicht genug bekommen können. Das Land Israel ist uns Juden versprochen worden. Das steht im Buch Josua und das steht auch am Anfang des Buches der Richter. Ich möchte nur, dass Sie das Gesamtbild haben. Und es gibt Völker, die diese Zusage Gottes, obwohl sie ausgesprochen wurde von Josua und von vorherigen Richtern, nicht akzeptieren wollen. Und darum weiß Deborah, die Biene, die brillante Denkerin, heute haben Sie ja von mir gelernt, sie ist die Biene und sie ist die Wortmächtige, sie weiß, dass es auf Seiten dieser Kananäer lauter unkundige, impotente Menschen gibt, die diese Zusage Gottes unter keinen Umständen respektieren wollen und diese verhöhnt sie. Diese verhöhnt sie mit einer Schärfe, die wirklich unter die Gürtellinie geht, sprich auch sexualisiert wird. Und ich versuche zu verstehen, dass sie diese Abschätzigkeit ausdrückt, weil sie es einfach lächerlich findet, weil sie es einfach geschmacklos findet, dass solche Menschen am Volk Gottes, dem das Land zugesprochen wurde, nicht ein einziges gutes Haar lassen wollen oder nicht imstande sind, die Größe dieses Volkes zu sehen, sondern nur auf Vernichtung von, nur auf Vernichtung und auf Beseitigung dieses Volkes ausgerichtet sind. Das betont sie sehr deutlich. Kurz bevor ich ende und dann Cornelia gerne und Sie auch gleich was sagen dürfen, ich werde mich besonders kurz gleich fassen, aber noch einen Satz muss ich Ihnen sagen. die Dame Deborah ist nicht nur gegenüber den Kananäern kritisch, sprich gegenüber Sisra. Sisra will ich auch ganz kurz deuten. Sisra ist der, das ist eine schwierige Wurzel. Sisra bedeutet der Pferdemann, der Pferde, ein Philippos, wenn Sie wollen, der Pferdefreund. Das griechische Wort Philippos entspricht dem sehr. Das heißt, ein Kämpfer, ein Materialist, wenn Sie es bitte notieren. Das Wort Sisra, noch einmal aus Ihrer Bildung, ich denke, das haben Sie bis heute Abend nicht gewusst, Hochdeutsch nicht. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie das heute mitnehmen. Das gehört für eine saubere Bibelarbeit sehr wohl dazu. Ich wiederhole, sehr Hochdeutsch. Namenskenntnis gehört zu einer sauberen Bibelarbeit, wie sie hier an Universitäten Israel gefordert wird, sehr wohl dazu. Also das Wort Sisra bedeutet der Materialist, der Pferdemann, der seine gesamte Potenz nur auf die Streitwagen und die Streitrosse, deren er ja viele hatte, setzt. Und das kritisiert Deborah sehr, sehr, sehr deutlich. Du bist ein Held, du bist ein Kämpfer und wir kämpfen im Namen Gottes. Ich darf wiederholen, wir Juden, wir kämpfen im Namen Gottes, wir haben Gott auf unserer Seite. Gott hat uns in das Land berufen. Gott will uns jederzeit den Sieg erringen. Und mit Gottes Hilfe haben wir schon so viel errungen. Sie rekurriert ja auf die Auszugsgeschichte aus Ägypten. Sie rekurriert auf die 40 Jahre Wanderung durch die Wüste, auf die Vergabe der Tora. Das ist ja alles präsent. Sie ist eine sehr bibelfeste Frau. Und sie sagt, ich lasse mich nicht von solchen Männern, von solchen Helden, die keine Sinn unterdrücken. Und jetzt noch ein Satz. Sie ist durchaus auch am gesagt, innerjüdisch kritisch. Ich darf noch mal, sie kann auch innerjüdische Kritik aussprechen. Wir haben ja gesagt, die Kernstämme, die in Zentral-Israel, wo ich weile, werden deutlich gelobt. Zum Issachar, Zebulun und Naphtali. Das sind zentrale Stämme in Jezreel, in der Jezreel-Ebene, in der sie lebt. Die werden sehr deutlich gelobt. Sie werden zusammengehalten, sie haben sich eingesetzt, sie haben gekämpft, wo sie nur kämpfen konnten, ihren Speeren, mit ihren Lanzen, die werden sehr gut. Aber ich mache keine Kritik aus, zum Beispiel in Vers 23 an einen uns nicht bekannten Herrn Meros, von dem sie sagt, der Fluch, sie ist sehr deutlich. In Vers 23 erlaubt sie sich als selbstbewusste Kämpferin einen Fluch, was sonst keine Frau in der Bibel wagt auszusprechen. Fluchet Meros, spricht sein Bote im Namen der Engel, erlaubt sie sich einen Fluch auszusprechen, und sie dreimal betont, fluchet Meros, fluchet, fluch seinen Saßen, seinen Mitstreitern, denn sie kamen nicht ihm zur Hilfe, sprich zur Unterstützung Gottes, ihm zur Hilfe unter den Helden. Sie ist sehr klar in ihrer Verteilung von Lob und Tadel und weiß, dass es berechtigt ist. Das finde ich an dieser Frau, und ich spreche als Mann, der nicht patriarchalisch ist, sonst würde ich nicht sehr löblich über eine Frau sprechen. Ich möchte das sehr deutlich aussprechen. Wenn ich ein patriarchaler Mann wäre, würde ich nicht so liebevoll und so geschmackvoll über eine Frau sprechen. Ich liebe diese Frau. Ich liebe diese Deborah schon seit Jahrhunderten, seitdem ich auf der Erde bin. Und ich breche nicht nur eine Lanze heute Abend für Sie, sondern 100 Lanzen. Ich hoffe, Sie spüren meine Attitüde, damit wir bitte nicht in billige Stereotypen verfallen. Hochdeutsch gesprochen. Ich schätze diese Frau sehr und sie hat eines der ganz großen Lieder geschrieben, in denen sie voll Bewusstheit dem Volk Israel eine neue Identität ermöglicht. Eine Identität, und dominiert in dem letzten Satz, in dem es deutlich heißt, zum Beispiel mir auch diesen Respekt, den Frau Claudia Rommerskirchen mir zollt, so müssen schwinden all deine Feinde, du, Vers 31. Immer wieder geht sie auf Gott zurück. Sie fängt an mit Gott in den ersten Versen, du Gott Israels, und sie schließt mit einem großen Loblied auf Gott, das müssen sie herausarbeiten. So müssen schwinden all deine Feinde, du. Sie spricht Gott an und sagt, du hast deine Feinde. Das heißt, die Feinde Israels, notieren wir bitte, sind die Feinde Gottes. Die Feinde Israels sind die Feinde Gottes. Oder umgekehrt, die Feinde Gottes sind die Feinde seines Augapfels. Aber die ihn lieben, sagt sie, und das ist meisterhaft ausgedrückt in Vers 31, Kapitel 5, Richter, die ihn lieben, diejenigen, die Gott lieben, sind wie die Sonne, die ausfährt in ihrer Heldenwelt. Das heißt, diejenigen, die Sonne, vergleicht sie wieder das Thema Natur. Wir hatten ja vorhin das Thema Natur mit Regen und Blitz und Donner. Und hier vergleicht sie wieder, das ist wichtig, sowas herauszuarbeiten, diejenigen, die Gott lieben. Sie spricht durchaus auch über Liebe. Sie ist nicht liebesunfähig, sondern sie ist eine Frau, die über Liebe spricht und sehr, andererseits über sehr viel Härte und Militanz. Aber sie sagt, diejenigen, die Gott lieben, die werden auch das jüdische Volk lieben und die werden von Israel nicht bekämpft werden, sondern die werden, wenn sie sich an Gott halten und an Gottes Versprechen, uns Juden dieses Land zu geben, 1300 vor, von Gott wie die Sonne, die auswärts in ihrer Helden heißt, wie die Sonne an ihrem höchsten Zenit stand, mittags um 12, mittags um 1, eine Größe erleben, die beispiellos ist. Und mit dem letzten Satz, lang 40 Jahre Route, wird auch ausgedrückt, ganz kurzer Ausdruck in Numerologie. 40 bedeutet immer die Vollständigkeit. Sie wissen, 40 Jahre war Mose in der Wüste und 40 Jahre war Jesus in ebenfalls in der Wüste und wurde versucht. 40 ist immer eine genaue Bezeichnung. Wie lange waren sie wo? Das heißt, er ruhte das Land von seinen Feinden 40 Jahre. Wie die Bibel sagen, Deborah hat im Namen Gottes, im Auftrag Gottes etwas Großartiges geleistet, sodass eine Abrundung in Gestalt der 40, die Vollständigkeit, vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten, erfolgte und sie wirklich etwas Großes im Namen Gottes zustande brachte. Jetzt können Sie, ich habe mich ganz besonders angestrengt, es ist gerade 19 nach 9, gerne sind Sie jetzt dran mit Bemerkungen, Fragen und Anregungen.
Ja, ich hätte mich auch sehr gerne schon gefreut, wenn Sie zwischendurch mal aufgezeigt hätten oder so, aber auch im Chat war nur das eine oder andere zu sehen, was nicht direkt als Frage auftauchte. Aber vielleicht hätten Sie eine Frage zu dem Ganzen. Es ist ja jetzt nochmal, hat ja auch nochmal einen aktuelleren Bezug bekommen. Vielleicht möchten Sie.
Genau. Gerne.
Ich bin ein wenig überrascht, weil ich tatsächlich keine Wortmeldung sehe. Kann das sein? Möchte niemand.
Claudia Rommerskirchen, fällt dir was ein? Claudia Rommerskirchen, hast du eine Frage? Dr. Nitschkowski, meine treuen Freunde, trauen sich etwas zu. Oder ich kann ja andererseits sagen, ich habe das so perfekt erklärt, dass keine Fragen mehr übrig sind, genau. Cornelia. Das kannst du auch als Lob auf meine Arbeit betrachten.
Genau.
Aber Cornelia, wenn du was ergänzen möchtest, kannst du natürlich deinerseits etwas
Moment,
ergänzen.
Moment, hier ist gerade von Claudia. Ah, da gibt es jetzt mehr. Also wir fangen mal
Frau
an.
Frau Rommerskirchen.
Wir fangen mal an mit der Frau Rommerskirchen, genau, und dann Frau Lutz, gell? Das waren so, und dann werden noch jemand hatte gewunken.
Ja.
Frau Rommerskirchen?
Das war keine Frage, das war eine Anmerkung. Was denn? Das war eine Anmerkung dazu, dass ich durch deine Ausführung, die heute wieder brillant war, den Gott Israels und auch meinen Gott kennenlernen durfte. Und ich einfach schlichtweg einfach mal dazu sagen muss, dass das wirklich die christlichen Kirchen nicht können. Definitiv einfach nicht, das muss man einfach so sagen. Und das war das, was ich eigentlich mal loswerden wollte, weil mich so ein bisschen so diese christliche Überheblichkeit manchmal so ein bisschen ärgert.
Vielen Dank, Frau Rommerskirchen, für Ihren Beitrag. Frau Lutz.
So, guten Abend. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Ich habe hier die Einheitsübersetzung vor mir liegen. Und dieses Kapitel 5 ist bei mir überschrieben mit Deborahs und Baraks Siegeslied. Und auch die erste Strophe oder der erste Vers, Deborah und Barak sangen an jenem Tag dieses Lied. Haben Sie das jetzt gemeinsam gesungen? Weil bei Ihnen, Herr Lapide, kam das so rüber, als ob das nur alles Deborah gesungen hätte.
Ich sage einfach mal ganz kurz etwas dazu. Das ist ein bisschen... Es hat ein bisschen etwas mit unterschiedlichen Auslegungen zu tun. Manche sagen, es ist ein Lied von beiden. Es ist als liturgischer Wechselgesang zu verstehen oder als gemeinschaftlicher Wechselgesang. Und Juval, du sagst, es ist das Lied der Deborah, wo sie sich selber anspricht. Genau. Mhm.
Dankeschön.
Dann gab es noch eine Meldung. Waren Sie das, Herr Nitschkowski? Ich weiß nicht, ich hatte gedacht, ich hätte mal Ihre Hand gesehen. Nee, eher nicht, oder? Ich habe noch eine dritte Hand gesehen. Nee, gibt es nicht. Oder sind wir jetzt alle eingefroren? Weil ich sehe auch nur noch ganz langsam und verzögert. Tobias, sind wir eigentlich alle da oder eingefroren?
also es läuft alles, aber der Herr Lapide ist weg. Da kommt er, gerade zurück.
Ah, das ist gut. Gut, und die anderen haben sich... Okay, dann sind wir alle also da. Ich bildete mir ein, ich hätte vorher noch eine Hand gesehen. Die hat sich vielleicht
zurückgezogen. Ich will die Antwort dazu geben, vor allem Eva Lutz. Halt, ich will zu Eva Lutz eine Antwort geben, denn sie hat mich ja angesprochen, Cornelia. Wenn in der Bibel steht, Deborah sang und Barak Sohn Abinoams an jenem Tage im Spruch, ist das laut jüdischer Tradition, die ich perfekt beherrsche, in deutlichem Deutsch ausgesprochen, Ausdruck, dass sie die Federführende war, liebe Eva Lutz, und er sich ihr anschloss. Noch einmal, ich wiederhole, aus den festen Fundamenten, aus denen ich ja stamme, und Sie freuen sich ja, dass Sie einen Juden vor sich haben, dessen Eltern in Auschwitz beinahe vergast wurden, um sehr deutlich zu werden. Und Sie kriegen ja mit im Moment, wie es Juden in der Ukraine schlecht geht. Ich bin sehr politisch und sehr erregt. Und darum möchte ich, dass Sie bitte mein Votum als Juden sehr deutlich würdigen und mir zumindest den Respekt zollen, den mir Dr. Jens Nitschkowski und Frau Claudia Rommers-Kirchen zollen. Wir leben in sehr bewegenden Tagen in Deutschland. Das spüren Sie genauso wie ich. Ukrainischen Juden geht es nicht gut. Und meine Eltern haben den Holocaust gerade überlebt und ich bin heute ein sehr stolzer, ein sehr dankbar und ein sehr potenter Jude. Und ich möchte meine jüdische Kraft und meine jüdische Expertise sehr deutlich, und zwar sehr scharf, zum Ausdruck bringen. Davon habe ich ja tausende Schüler in ganz Deutschland, die mich darum lieben. Ich wiederhole, Deborah sang, Frau Eva Lutz, für Sie. Deborah sang heißt, sie hat die Feder in der Hand und Barak schließt sich hier an. Das sage ich Ihnen als einen Bibelwissenschaftler, weil es sonst stünde, Deborah und Barak sangen. Aber es steht in Vers 1, Deborah sang und Barak Abinoams an jenem Tage. Und wenn eine Person in zweiter Stelle, sage ich Ihnen das sehr deutlich, als Sprachwissenschaftler und Schüler ist, genannt wird, heißt das, sie nimmt die Federführung und er schließt sich durch ein nicht näheres genanntes Quantum an Beitrag an. Aber ich möchte deutlich, liebe Eva Lutz und liebe andere Freunde der jüdischen Gesprächsbereitschaft zum Ausdruck bringen, sie ist die Dominierende und er ist der sich Anschließende. Sie ist die Dominierende. Ihr Name kommt vor, bis auf einmal kommt ja sein Name gar nicht vor. Sie spornt ihn ja an. Sie muss ihn ja in dem Lied und auch in dem Kapitel 4, das Sie gerne zu Hause lesen können, ja anspornen. Sie muss ihn motivieren. Das ist auch beispiellos in der Bibel, dass eine Frau einen Mann motivieren muss, den Kampf zu kämpfen und ihm sogar strategische Anhaltspunkte gibt, wie sie in dieser Gegend, in der ich hier mit Deborah, mit meiner Gattin Deborah weilen darf, zu kämpfen hat. Ich darf das ganz deutlich wiederholen. Für ihre Bildung, die eine Situation, in der eine Frau einen Mann nicht nur in spiritueller Sicht anleitet, sondern auch in militärstrategischer Sicht anleitet, wie er zu kämpfen hat, wie er in welchen Positionen sich verschanzen muss und anschließend die Kananäer anzugreifen hat, das ist in den Händen dieser Deborah. Und darum bin ich, liebe Frau Eva Lutz, davon überzeugt, dass sie das Lied anstimmt und er sich ihr anschließt durch bestimmte Beiträge oder durch, nennen wir es mal durch, wie im Responsorium, das Sie ja kennen, durch Wechselworte sie unterstützt. Frau Lutz.
Vielen Dank.
Noch eine Frage, gerne. Ja, gut. Dirk, wer hat noch eine Frage?
Ich hätte noch eine ganz bescheidene Frage, mein Lieber. Und zwar,
bitte, Dirk.
Ihr bewundert, also die Deborah scheint mir für euch Juden eine Heldin zu sein. Das ist eine Heldin. Ja. Jetzt der Bezug zu heute. Was macht ihr heute mit Deborah? Bewundert ihr die aus biblischer Sicht oder wie überträgt man das aufs Heute?
Ja, danke für die gute Frage, mein Judenliebender und Judenehrender und Judenwertschätzender, ich betone es sehr hochdeutsch, Judenliebender, Judenwertschätzender und Judenehrender der Breschner, den ich auch seit Jahren unter meinen Studenten.
Ich sage es einfach mal, Juval, wir können dich im Moment nicht gut verstehen.
Ja, die Verbindung ist weg.
Guck mal, vielleicht hörst du uns, ich weiß es nicht. Gerlinde Segel, ich habe sie gesehen.
Gut.
Juval?
In
Das funktioniert im Moment nicht. Können wir einfach noch mal 2 Minuten umschalten? Ich würde auch 2 Minuten dazugeben. Frau Segel.
Ja, ich wollte einfach nur mich sehr herzlich bedanken für diese gute und komprimierte Zusammenfassung des Liedes. Ich fand es sehr schade, dass so technische Störungen da war. Und ja, ich denke, das war wirklich etwas störend.
Einen Moment, ich möchte die Frage von dir. Beantworten. Geht das noch? Hören Sie mich, Cornelia?
Herr Lapide, vielleicht könnten Sie Ihr Bild ausschalten. Dann haben Sie, mehr Datenvolumen für den Ton.
Ja. Ach so, das kann ich machen. Ja, kann ich machen. Ist das jetzt besser?
Viel besser.
Gut, ich will noch kurz, mache ich gerne. Dankeschön für den Tipp. Ich will die Frage von Herrn Dreschner beantworten. Eine wichtige Frage, die ich in den Raum stellen, deren Antwort ich in den Raum stellen will. Noch einmal in liberalen jüdischen Kreisen, die ich auch kenne, die nicht meine erste Kontaktadresse sind, aber die ich natürlich verfolge, gilt Deborah als die große Wortführerin der Frauenemanzipation, ganz klar. In bestimmten konservativen Kreisen wird sie nicht so ernst genommen. Warum? Weil, um es deutlich zu sagen, im Kontrast zu mir, diese Frau vielen Männern Angst macht. Angst, einfach Angst, ob ihrer großen Rolle, ob ihres großen Raums, den sie einnimmt, ob ihrer, sagen wir es mal so, Zurechtweisung der Männerwelt, Zurechtweisung des Sisera, Zurechtweisung des Barak, ihres Gespielen, da wird sie nicht sehr ernst genommen. Aber, Herr Dreschner, lieber Dirk, in liberalen Kreisen, in reformierten Kreisen, in progressiven, heißen sie auch hier in Israel, wird die Frau sehr oft zitiert. Und in vielen Broschüren und in vielen Schriften, in denen über die Frauenemanzipation, über die Frauenrolle Neubewertung gesprochen wird, als die große Dame genannt.
Weil gut, sie vielen Dank. Dankeschön. Frau Segel, Sie hatten ja Ihre Frage schon gestellt. Bitte?
Ich hatte keine Frage gestellt.
Sie hatten eine Anmerkung, genau. Damit waren Sie aber auch fertig.
Ja.
Super. Vielen Dank. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und weil wir uns jetzt.
Ja, wir sind genau 9:30.
Genau, und weil wir uns jetzt genau noch gut miteinander vereinbart hatten und alle noch angekommen sind mit dem, was sie gesagt haben wollten und ansonsten ja auch die Möglichkeit bestand, sich sozusagen im Chat zu beteiligen. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei Yuval, bei dir. Vielen Dank für deine sehr enthusiastische Vorstellung der Judith. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, die Sie dabei waren und mitgemacht haben und auch mitdiskutiert haben, also wenn auch ein wenig, aber empathisch uns mitgefolgt sind und wenn Sie auch etwas im Chat geschrieben haben. Ich möchte Sie ermutigen, das in der Zukunft einfach noch mal häufiger zu tun. Also benutzen Sie einfach auch mal das Chat so ein bisschen, wenn Sie denken, ach, ich will nichts sagen oder so. Das ist für uns alle sehr wichtig, dass wir das auch noch mal als Rückmeldung bekommen. Vielen Dank.
Und Ihnen ganz, ganz ein kleiner Nachsatz, wie immer in den letzten Sendungen. Sie können mich gerne, jeder ist, wenn er noch Fragen hat, beim Studium von Kapitel 4 und 5 eingeladen über meine E-Mail. Die beantworte ich natürlich gerne in Israel über WhatsApp und über meine E-Mail jederzeit, das habe ich letztes Mal auch gesagt, mit mir in Kontakt zu treten. Sie können mir Fragen stellen, die wir in Ruhe per E-Mail, per WhatsApp klären können, sodass Sie in der Nacharbeitung gerne mit mir in Verbindung treten. Und unser Kollege wird ja die Sendung aufzeichnen, das heißt die aufgezeichnete Sendung in YouTube stellen, sodass Sie mich mindestens einmal hören und das Thema vertiefen können. Danke, Cornelia.
Und danke schön. Und ich möchte mich in besonderer Weise nochmal
vertreten hat.
Bitte?
Danke dem Kollegen, der Tobias vertreten hat.
Ja, genau, das wollte ich eben gerade machen. Vielen Dank. Ich mache das jetzt nochmal. Ganz herzlichen Dank, Dominik Braun. Sie haben das ganz toll gemacht, auch wenn es heute schwierige Situationen gab mit der Technik und mit dem Ton. Ganz klasse, super gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Ihnen allen einen guten Abend und ein gutes voranstehendes Wochenende, einen guten Schabbat und für alle, die dann Ostern feiern, ein gesegnetes Osterfest und manche fahren vielleicht in Urlaub, auch eine gute Osterzeit und Osterurlaub.
Bis Shalom dann. Aus Tschüss. Israel von Deborah und Yuval. der gesamten Gemeinschaft.
Shalom, Yuval.
Shalom, liebe Freunde.
Shalom.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen und Dankeschön.